Ich wünsche mir, dass Stefan das Intro gut sprechen wird.
Willkommen bei Kino Korea, dem Podcast über koreanische Filmgeschichte. Wenn Wünsche töten könnten, dann wären wir vermutlich nicht in der Lage, diesen Podcast aufzunehmen. Dann haben wir uns nicht alle schon mal ein besseres Ergebnis in der Mathematikklausur gewünscht, ganz ohne zu lernen. Und genau dieser Wunsch löst in dem neuen Netflix-K-Drama If Wishes Could Kill eine Reihe schrecklicher Ereignisse aus. Darüber müssen wir sprechen. Wer sind wir? Mein Name ist Stefan und zu Gast in dieser Folge ist Alexander Schwiewager. Hallo Alex.
Ich liebe Netflix-Serien, Stefan.
Alex liebt Netflix-Serien und Horrorproduktionen aus Korea, deswegen ist er zu diesen Themen häufig zu Gast.
Ich liebe Horrorproduktionen aus Korea? Ich kenne noch nicht so viele, aber die ich kenne, gefallen mir tatsächlich bisher ziemlich gut. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Denn damals, als der Podcast an den Start ging, wurde mir gesagt, dass wenn es mal um Horror geht, dass ich eingeladen werde, denn das ist meine Kernkompetenz. Aber ich interessiere mich auch für Science Fiction. Und wer sich sonst noch für Science Fiction interessiert, der sollte auch mal im Sproul Radio vorbeischauen. Das ist ein Science Fiction Literatur-Podcast, wo wir Science Fiction Bücher lesen und sie wie in einem virtuellen Buchclub besprechen. Ein Podcast zum Mitlesen mit Stefan und mir zusammen. Also, wenn ich genug von mir bekommen kann und von Stefan sowieso nicht, der sollte da auch mal reinhören. Das ist eine ganz liebe Community. Mit eigenem Discord-Server. Kommt unbedingt da rein. Das macht großen Spaß.
Yes, das ist der andere Podcast, in dem wir zu hören sind. Und wenn wir über Community sprechen, können wir auch direkt mal über die Kino Korea Community sprechen. Da bist du ja auch ein Teil von. Es gibt nämlich seit über einem Jahr schon die Möglichkeit, Kino Korea zu unterstützen mit einem kleinen Betrag, monatlichen Betrag über Steady HQ. Der Link ist in der Folgenbeschreibung. Dort könnt ihr Mitglied werden im Filmclub. Das heißt, wir schauen dann einmal im Monat gemeinsam online einen Film. Das heißt, ich gebe einen Input, eigentlich wie im Podcast. Dann geht jeder oder jeder auf seine Couch und schaut dort den Film, den wir vorher gemeinsam auswählen. Also ein paar Wochen vorher. Ich glaube, schreibt nämlich einen Newsletter, wo das dann auch mal drin steht. Und dann besprechen wir den Film wieder online. Also das ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Und klingt komplizierter, als es ist, meine ich. Und macht sehr viel Spaß. Immer, das machen wir monatlich. Und dazu gibt es noch einen monatlichen Newsletter, wo dann auch nochmal alle Infos drinstehen. Also ein pickepackevolles Paket, was mich gleichzeitig unterstützt bei meiner Arbeit, bei der unabhängigen Arbeit von Kino Korea. Das heißt, klickt da mal gerne vorbei, das würde mich sehr freuen. Und jetzt sprechen wir über das K-Drama If Wishes Could Kill. Und vorher will ich mir dir die Frage stellen, Alex. Hm. Was war denn während der Schulzeit dein größter Wunsch?
Dass ich glücklich bin.
Dass du aus der Schule rauskommst.
Frieden für die Welt. Ach Gott. Also diese ganzen Themen, ja, ich war ja in der Schulzeit schon eher so, ich gehörte jetzt eher so zu den coolen Außenseiter-Kids, so. Also nicht auf die Art, dass ich jetzt keine Freunde hatte oder so und von allen geärgert wurde, sondern eher so zu der kleinen Außenseiter-Clique, die so ihre eigenen Interessen hatten. Aber ich würde auch sagen, erstmal, dass jetzt diese, ich weiß jetzt nicht, wie man die dargestellte Highschool-Kultur in der Serie, ob man die jetzt eins zu eins so übertragen kann, wie realistisch das ist. Ich glaube schon, dass es natürlich starke Unterschiede gibt, was man so hört über auch japanische Highschool-Kultur, koreanische Highschool-Kultur. Ich glaube schon, dass es da starke Unterschiede gibt, auch zu deutscher weiterführender Schule, Kultur, dass Themen, die da sehr, sehr wichtig sind, so angepasst sein. Ich denke da als allererstes zum Beispiel an die Schuluniform, was es in Deutschland ja nicht gibt an öffentlichen Schulen. Anpassungsdruck, Leistungsdruck, das ist ja auch ein Thema in Korea, wenn man später an die Arbeitswelt denkt, dass da so Sachen wie schulischer Erfolg auch einen viel, viel höheren Stellenwert haben mit Hinblick auf, das ist super entscheidend, dass du die Mathe-Klausur bestehst, weil nur dann kannst du auf das renommierte College gehen, weil nur dann bekommst du den super angestellten Job. Und dieser Erwartungsdruck so groß ist, dass das schon vielleicht Wünsche so weit prägt, schon in der Schulzeit, dass das Thema dieser Wünsche schon so groß ist. Wohingegen, so glaube ich, in Deutschland so in deutscher Schulkultur und dann so zurückgebrochen jetzt auf mich, auf deine eigentliche Frage, dann eher so andere Sachen im Vordergrund stehen, dass man sich dann wünscht. Yes. Hoffentlich gehen die Ärzte nächstes Jahr auf Tour und ich kriege eine Konzertkarte oder so. Und nicht, oh Gott, hoffentlich mögen mich die SchülerInnen im Programmierclub, damit ich da irgendwie reinkomme, um dann das Stipendium zu bekommen, damit ich auf die Uni gehen kann.
Ja, eine lange Antwort auf meine schnell gestellte Frage. Ja, ich würde dir zustimmen, dass es in Deutschland natürlich irgendwie vielleicht andere Wünsche gibt, die jetzt gar nicht so sehr auf so Karriere oder so abzielen. Trotzdem hatte ich nicht in der Schule einen großen Wunsch, sondern später an der Universität habe ich mir nämlich gewünscht, dieses Latinum zu schaffen. Das war nämlich wirklich, wirklich sehr schwierig, das noch als Student nachholen zu müssen, weil ich habe in der Schule Französisch gelernt und habe dann für meinen Geschichtsabschluss, meinen Masterabschluss, habe ich dann aber Latein gebraucht. Und habe ich danach auch nie wieder gebraucht, aber das musste ich trotzdem machen. Da habe ich mir echt gewünscht, boah, ich will das schaffen. Ich hätte dafür auch wahrscheinlich einiges in Kauf genommen. Aber naja, den Tod wahrscheinlich nicht. Und ja, zu deiner Anmerkung, es gibt in Korea natürlich Unterschiede, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin ja auch nicht in Korea zur Schule gegangen, aber wie ich mich so ein bisschen informiert habe und mit Leuten unterhalten habe schon und auch in meinem koreanischen Sprachkurs einiges darüber gelernt habe, gibt es in Korea natürlich vor allem auch diese Schulclubs, die es in Deutschland ja auch in der Form nicht gibt. Es gibt zwar in Deutschland so Schul-AGs, aber auch da sind die Schulen ja unterschiedlich gut aufgestellt oder es gibt ja auch so Schwerpunktschulen, es gibt ja so Schulen, die sich dann so Naturwissenschaften groß auf die Fahne schreiben oder eben Sport, teilweise auch so Sport Gymnasien und so weiter. Aber das ist in Deutschland von meinem Gefühl her nicht so groß oder nicht so ausgeprägt wie in Südkorea.
Um kurz einzuhaken, das ist auch keine Gefühlsfrage. Es ist auch einfach das Konzept der Ganztagsschule, ist ja auch jetzt gerade erst in den letzten Jahren überhaupt erst so ein bisschen in der Mache und im Weiterdenken. Das ist ja gar kein Vergleich. Also Schule als ganztäglicher sozialer Ort. Also in Deutschland ist ja eher das Vereinswesen schon viel, viel länger, sage ich mal, eher der Ort für Nachmittag und sozial und sportliche Aktivität oder anderweitige Aktivität, wohingegen jetzt in Japan, Korea oder auch USA, da kennt man das ja auch, da ist das alles an der Schule verortet, durch eben die Clubs. Dafür eben weniger im Vereinswesen sozusagen, sondern alles an der Schule. Das ist schon richtig, ja.
Ja, genau. Und diese Schulclubs sind auch wichtig für Netzwerke natürlich. Also das merkt man ja auch daran, dass es da so einen extremen Druck gibt, dass man da eben erfolgreich dann teilnimmt an diesem Leichtathletikkurs zum Beispiel, um eben später, was war das in der Serie, Olympia oder so, daran teilnehmen kann. Und deswegen machen die sich eben sehr viel Stress. Und da sind wir eigentlich auch mitten schon im Thema. Aber bevor wir jetzt über die Serie sprechen, möchte ich noch kurz natürlich, wie es hier üblich ist, über die SchauspielerInnen sprechen, wer da eigentlich so mitmacht. Und die SchauspielerInnen, das hat jetzt auch die Korea Times schon getitelt, sind alles so Newcomer. Deswegen werde ich das ein bisschen kürzer machen als sonst, weil die haben vor allem so in K-Dramen mitgespielt, größere oder kleinere Rollen. Und ich gucke ja nicht so viele K-Dramen, deswegen werde ich es kurz machen. Also, Yoon So-young spielt die Hauptrolle, die Yoo-se-ah. Die ist eben so eine Athletin, Highschool-Schülerin, wie eigentlich alle Figuren in dieser Serie sind Highschool-SchülerInnen. Kang Min-ha spielt dann so ein bisschen so eine Kontrahentin, weil da geht es auch so direkt in der ersten Folge schon um so ein Love Interest. Die spielt die Nari, die ist eben eigentlich so ein bisschen so eine sehr beliebte Studentin, die dann eben auch so ganz cool in Clubs geht und so. Park Son-ho spielt den Kim Gon-woo, das ist eben die geheime Beziehung von unserer Hauptfigur Se-ha. Und dann haben wir noch den vierten im Bunde von dieser Highschool-Clique. Der wird gespielt von Hyun-woo Sok, der spielt den Kang Ha-joon. Der kennt sich eben gut mit Programmieren aus. Da gibt es noch so ein paar kleinere Rollen, wie jemand, der dann in der ersten Folge eigentlich diese Ereignisse in Gang bringt. Der wird gespielt von Lee Hyo-jae als Choi Hyung-uk. Und der wird uns eben nicht lange begleiten in der Serie, Mini-Spoiler schon mal. Und dann gibt es eben, eigentlich so, auf so einer anderen Zeitebene spielen dann zwei Figuren eine Rolle, nämlich einmal die Figur, die von Choi Joo-in gespielt wird, das ist Kwon Si-won. Aber da werden wir gleich was drüber sagen. Und dann gibt es noch eine andere Figur, die wird gespielt von Kim Shi-a als Do-hae-ryong. Und zu dieser Schauspielerin, das ist nämlich eine, die ist sehr jung, aber sehr bekannt schon. Die spielt nämlich zum Beispiel in Kill Bok Soon und Summer's Camera mit. Und Kill Bok Soon hast du ja auch gesehen, haben wir auch im Podcast besprochen. Die spielt da die Tochter von Kill Bok Soon.
Ach ja, okay.
Die spielt Kim Shi-ah hier.
Ja, jetzt wurde ich sagst, ja. Irgendwie kam
mir
bekannt vor.
Genau, kam
mir
auch bekannt vor.
Ja, ja, mir auch. Mir
und
auch.
Witzig ist, ich habe sie, ich habe ein Autogramm von ihr, weil ich sie auf dem Seoul Independent Film Festival letztes Jahr getroffen habe. Da hat sie eben in Summer's Camera mitgespielt. Und irgendwie waren dann alle Leute, haben sich dann immer so Autogramme geholt, wenn die SchauspielerInnen da waren. Ich habe mich dann immer dazugestellt, weil ich dachte, why not? Habe mir dann irgendwie so eine Karte unterschreiben lassen. Und das war eben sie. Ganz witzig, dass ich sie eigentlich schon mal persönlich getroffen habe, also sehr nah zumindest gesehen habe oder quasi neben ihr stand. Genau, die beiden Figuren, über die werden wir nachher noch sprechen.
Jetzt sehe ich gerade, in Silent Sea hat die auch mitgespielt.
Ja, genau, genau. Da war aber
auch das Mädchen wahrscheinlich dann auch.
Ist sie denn das Mädchen? War sie da schon? Ich meine, ich habe das Mädchen ein bisschen älter in Erinnerung, aber stimmt, auf jeden Fall.
Muss also ja
eine Netflix-Talent. Ja. Und dann gibt es noch ein paar ältere SchauspielerInnen, weil die spielen eigentlich, sind eigentlich alle so Gen-Z-Leute, das heißt wirklich noch ein bisschen jünger, also so ja, ungefähr 20 bis 25 Jahre alt. Gibt es aber auch noch ältere SchauspielerInnen, die da mitspielen, nämlich einmal No Jae-won, der spielt den Bang-ul, den hat man in Squid Game gesehen, da habe ich ihn auch lieben gelernt. Also da spielt er, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber so ein bisschen so einen fiesen Typen, der sich auch an diesen Rapper da dranhängt. In der
Bully.
Squid Game-Staffel. Ja, genau, ein Bully, Staffel 2 und 3. Und seine Partnerin ist eben eine Schamanin. Die wird gespielt von John Sonny und die spielt eben Hetzal. Die ist vor allem per Telefon zugeschaltet, dann dieser ganzen Clique. Ziemlich viele Namen aufgezählt, ihr merkt schon, das ist ein großer Cast. Und der Autor dieser Serie ist Park Jung-sop und der hat zuvor einen Film geschrieben, der auch was mit Schamanismus zu tun hat. Den ich gar nicht mochte, Dr. John and the Lost Talisman von 2023. Und besonders finde ich, dass die Serie eben von ihm geschrieben wurde und ein Original ist, nicht wie viele andere Sachen eben auf Webtoons beruhen, sage ich gleich noch was zu. Und der Regisseur ist nämlich auch ein Regisseur, der vorher einen Webtoon verfilmt hat. Park Yoo-soo, der hat Moving, hat er unter anderem auch Regie geführt. Und jetzt sage ich kein Webtoon. Das ist natürlich ein krasses Phänomen, dass Original-Stoffe ein bisschen so selten sind, wenn es gerade so um Fantasy und Horror geht im Koreanischen, also bei sogar diesen Netflix- und Disney-Serien. Denn Moving, All of Us Are Dead, Sweet Home und eben eine Serie, die ich heute erst entdeckt habe, Duty After School, wo es um SchülerInnen geht, die sich gegen Aliens wehren müssen. Aber die werden dann irgendwie eingezogen von der Armee und so. Sieht ein bisschen trashig aus, weil das auch keine guten Computereffekte hat, laut Trailer, aber finde ich trotzdem ganz spannend. Und diese Sachen beruhen eben alle auf Webtoons. Und heute sprechen wir eben über eine Original-Serie. Das finde ich erstmal erwähnenswert.
Ja, voll, absolut. Richtig gut. Und ist sie denn auch fresh und original? Das erklären wir euch heute, ob das gut ist.
Ja, vorher möchte ich dich noch fragen, Alex, ob dir das denn bekannt vorkam, bevor wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen. Weil ich musste direkt an einen Film denken, den du vielleicht ja auch gesehen hast. Du bist ja auch so ein Horror- Connoisseur.
One Missed Call.
One Missed Call, den kenne ich nicht.
So.
Aber ich musste an Countdown denken.
Ja, den habe ich wiederum nicht gesehen. Okay, wenn du mich jetzt ganz frech fragst, ob die Serie mich an Sachen erinnert hat, dann sage ich dir ganz klar, ja, an ganz, ganz viele Sachen hat mich das erinnert. Aber ich werde jetzt nicht sagen, an was. Das werde ich zwischendrin mal.
Genau, ja, da habe ich auch ein paar Vermutungen. Aber jetzt unmittelbar von diesem Inhalt her, es geht ja um eine App, werden wir gleich nochmal klären, den Inhalt natürlich. Und diese App erfüllt eben Wünsche und kommt aber zu einem Preis, natürlich. Und das hat mich an Countdown, in dem Film geht es auch nur um eine App, ich musste mir das nochmal anlesen, die aber nur sagt, wann man stirbt einfach. Und in Wishlist, das ist eine Serie von dem beliebten oder von dem Jugendformat von den Öffentlich-Rechtlichen, von Funk produziert, was ja allseits beliebt ist, weil die so gut recherchieren können. Ja, erstmal ein kleiner Seitenhieb jetzt. Die haben Wishlist produziert. Eine Serie, die schon ein bisschen, teilweise jetzt älter ist schon, ich glaube vor 10 Jahren kam die raus. Die spielt in Wuppertal und da geht es auch um eine App, die Wünsche erfüllt. Habe ich noch nicht reingeguckt, aber ich habe den Tipp bekommen von einem Typen, der mir auf Instagram geschrieben hat.
Ist das gruselig auch?
Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe das erst durch den Post auf Instagram erfahren von jemandem, der mir das da hingeschrieben hat. Fand ich auf jeden Fall sehr nett. Danke für den Tipp und werde ich mal auschecken, wobei ich jetzt nicht so erpicht bin, eine ZDF, oder nee, ist das ZDF dann? Nee, das ist nicht automatisch ZDF, hier von Funk. ZDF Neo hängt damit auch zusammen, boah, keine Ahnung. Aber bin ich nicht so heiß drauf,
eigentlich. Das könnte alles Mögliche sein, ja.
Ja, genau.
Ja, Wuppertal ist halt nicht so mystisch, eigentlich. Also nicht, dass ich wüsste.
Ich war noch nie da. Okay, worum geht es denn in If Wishes Could Kill, Alex?
Du hast ja eigentlich schon verraten, eigentlich. Ich mach's jetzt mal knapp. um nicht so viel zu verraten, falls ihr es noch gucken wollt. Und wenn ich es noch nicht gemacht habe, was komisch ist.
Erstmal spoilerfrei, dann der Spoiler.
Nee, es geht um 5 Highschool-Freunde. Du hast es schon gesagt. Es ist ein klassisches Highschool-Teenie-Setup. Woran merken wir, dass es ein klassisches Highschool-Teenie-Setup ist? Es sind 5 Highschool-Freunde und alle sind ein Stereotyp. Wir haben CA, die sportliche Liebe. Wir haben Nari, die schöne modische. Wir haben Gonwoo, den schönen. Wir haben Hajun, den schlauen Nerd. Und wir haben Jungkook, den Geek, den Otaku. Und der erzählt seinen Freunden, dass er eine tolle neue App entdeckt hat. Aber pst, ist ein Geheimnis. Jetzt muss er ihnen leider erzählen, weil als der Lehrer verkündet, wer die Matheprüfung mit 100% bestanden hat, wundern sich alle, dass 2 Namen genannt werden. Nämlich nicht nur Hajun, der sowieso immer die Matheprüfung besteht, weil im Drehbuch steht, dass er der Nerd ist, der immer alles weiß und gute Mathe ist, sondern auch Hyung-uk, der eigentlich sich nur für Computerspiele interessiert und für Japan, hat auch die Matheprüfung bestanden. Hä? Komisch, der interessiert sich doch eigentlich sonst für nichts. Fragen die ihn und dann sagt er, ich habe da so eine App runtergeladen. Dann zeigt er die denen. Und die App heißt Kirigo. Und die funktioniert so. Da muss man auf ein Blatt Papier seinen Namen schreiben und seinen Saju, das ist so eine Art sein Horoskop sozusagen. Weiß nicht, ob du das dann nochmal später erklären möchtest, was es genau ist. Und dann hält man das in die Kamera und dann sagt man macht man ein kleines Video und sagt seinen Wunsch, was man sich denn wünscht. Zum Beispiel, ich wünsche mir, dass ich die Matheprüfung mit 100% erfülle. Und wenn der Wunsch dann in Erfüllung geht, das tut er dann durch magische Weise, dann erscheint auf einmal ein Timer auf dem Telefon. Und was denn nun passiert, wenn der Timer auf 0 sinkt, das erfährt man am Ende der ersten Folge. Denn dann ist man dem Tode geweiht, man stirbt. Und durch eine geisterhafte Präsenz richtet sich in einer sehr grafischen und sehr brutalen Szene Jungkook selbst vor den Augen seiner Freunde und Freundinnen. Vor allem CA muss das mit ansehen aus nächster Nähe. Und das setzt die Ereignisse in Gang. Denn dummerweise hat auch Gonwoo hat auch einen Wunsch getätigt. Weil natürlich haben die anderen das alles nicht so ernst genommen, dass das überhaupt funktionieren soll. Klingt ja erstmal komisch, man lädt ja so einen Wunsch hoch, wie soll das gehen? Aber da ist natürlich mehr im Spiel. Und was da mit im Spiel ist, das macht die Serie eigentlich schon klar in der allerersten Szene. Denn die Szene beginnt nicht an der Highschool, sondern die Szene beginnt mit einem Cold Opener, wo ein Mädchen in einem verlassenen Industriegebäude ein Handyvideo aufnimmt und im Prinzip in das Handyvideo einen Fluch ausspricht und sagt, ihr habt mich alle geärgert und jetzt sollt ihr alle sterben und sich dann auf dieselbe Art und Weise richtet, nämlich mit einem Teppichcuttermesser wie Jungkook am Ende der ersten Folge. Und da vermuten wir als ZuschauerInnen schon, als findige HorrorguckerInnen, dass das natürlich was miteinander zu tun haben muss und dass hier ein geisterhafter Fluch am Werke ist. Und dann denkt man, wir haben es hier mit einem klassischen Spuk zu tun und das wird sich alles in so einem Teenie-Horror-Setting an der Highschool abspielen. Und dann dreht die Serie ab und dann kommt links und rechts Schamanismus ins Spiel und was nicht alles. Aber das heben wir uns dann für die Spoiler-Besprechung auf, weil das ist erstmal der Ausgangspunkt dieser Serie.
Yes, vielen Dank. Normalerweise bin ich ja immer gespannt, wie du die Serie findest.
Ja.
Und es läuft auch ganz oft so ab, dass ich so ganz enthusiastisch bin, was so neue Produktionen angeht und dann so dir direkt schreibe oder dich anrufe und sage, ey, Alex, lass darüber sprechen, jetzt kommt das raus und so und so. Und dann sind wir beide nach 2 Folgen so, naja gut, muss auch nicht sein.
Ja.
Und das war aber auch wieder so. Ich habe die Serie, die am 24.04. rauskam, habe ich dann angefangen und fand sie direkt ganz gut, also auf jeden Fall interessant genug, um dran zu bleiben. Habe dann dir gesagt, ey, lass mal da Podcast machen und so bald, damit es noch irgendwie aktuell ist. Und du so, ja, mal gucken, hast erstmal gar nichts geschrieben. Und dann hast du mir geschrieben, ein paar Tage später, dass wir einen Podcast dazu machen sollten. Das heißt, da habe ich schon vermutet, dass die Serie irgendwas hat, was dich dranhält, weil du guckst die Serien auch oft nicht zu Ende.
Das ist wahr.
Deswegen ist die Frage, und da haben wir auch drüber gesprochen schon ein bisschen, wie wir sie finden. Das heißt, ist jetzt nichts komplett Neues. Wobei, wir haben noch nicht über das Ende gesprochen.
Das ist richtig.
Deswegen schon mal die Frage an dich, die immer kommt, Alex. Wie fandest du denn If Wishes Could Kill?
Ja, ganz toll. Ich finde die Serie ganz toll. Ich finde die ganz, ganz toll. Die hat mir richtig gut gefallen. Schwupps, oh, was ist da los?
Ja, Netflix und Alex werden doch noch Freunde.
Das ist echt komisch. Also ich habe die angefangen und ich habe die erste Folge geguckt, weil ich war schon so, ach Gott, Stefan will mit mir was aufnehmen. Und dann fühle ich mich ja verpflichtet, weil ich bin ja ein loyaler Freund. Dann mache ich das natürlich. Und dann musste es gucken, okay, 8 Folgen geht schon. Dann habe ich es angefangen zu gucken und fand das Setup natürlich Standard irgendwie. Ja, mit so einer verfluchten App so. Und ich meine, One Missed Call hat natürlich jetzt, ist nicht mit einer App oder so, aber ist so ein japanischer Horrorfilm von Takashi Miike, der aber jetzt nicht so extrem ist, sondern eher so auch so geistermäßig, so Ring inspiriert so ein bisschen. Aber halt auch so ein Highschool-Setting eben. Und ich dachte halt, ah, so ein Highschool-Spuk. Same old, same old. Aber ich dachte, ich habe halt so ein bisschen erwartet, so Netflix-Kitsch irgendwie. Und hatte nicht so viel Lust drauf. Und dann fängt die Serie an und ich war am Anfang auch auf der einen Seite echt abgeturnt von dieser dilettantischen Musik und diesen super eindimensionalen Charakteren. Also man muss sich das wirklich vorstellen. Ich habe es ja so jetzt so witzig gesagt, was für Stereotype die sind, aber diese ist halt genau so in der ersten Folge. Und das muss man sich wirklich vorstellen. Es gibt in der ersten Folge einen Rückblick zur Zeit, wo C.A. als Kind in die Schule kommt und die anderen dann in Jungen kennenlernt und die sind alle exakt genauso, nur jung. Das ist so billig. Das ist wirklich so plakativ schlecht. Und ich dachte so, ey, das ist so dumm einfach. Und gleichzeitig fand ich es so charmant irgendwie. Also irgendwie hatte die Serie so was Charmantes, dass ich dachte, ey, das ist schon irgendwie bad, aber es macht Spaß. Und dieses, das macht Spaß, das kommt ja nicht von ungefähr. Weil das macht Spaß war nicht auf eine Art und Weise so bad, it's good, sondern das kommt schon aus so einer authentischen Qualität. Und da konnte ich in den ersten beiden Folgen noch nicht den Finger drauf legen. Und woher das kommt, konnte ich dann erst später so ein bisschen eruieren. Und das können wir dann aus der Besprechung heraus so ein bisschen ableiten. Aber als grobes Fazit, ich finde die Serie wirklich in ihrem, klar, wenn es runterbricht, ist es irgendwie eine Geistergeschichte und da ist der Schamanismus drin und es ist ein Fluch und der basiert auf einem tragischen Ereignis. Klar hat man das schon mal irgendwie so gesehen, aber die Serie möchte wirklich, hat wirklich ein Interesse daran, eine Geschichte zu erzählen und nimmt seine Charaktere ernst. Und es ist eine gute Geschichte. Die Geschichte ist wirklich gut und ich hatte richtig Bock, die Geschichte erzählt zu bekommen, was ist passiert. Und wie sie die Geschichte erzählt, ist einfach mit so viel Frische und Ideenreichtum, denn jede Folge ist anders. Jede Folge lässt sich was Neues einfallen, jede Folge hat einen anderen Charakterschwerpunkt, hat einen anderen Schauplatz, hat einen anderen Ton. Mal ist es mehr der Spuk, mal geht es darum, ist es mehr Mystery, mal ist es so eine Art Schnitzeljagd, mal ist es ein Rückblick und es ist immer was anderes. Und das auf 8 Folgen ist einfach für mich ein perfektes Mystery-Horror-Pacing. Großartig. Es ruht sich nicht auf irgendwie Jumpscare-Klischees oder Horror-Klischees aus oder wälzt diesen Schamanismus-Aspekt irgendwie aus. Nee, jede Folge was Neues rein und schnürt es aber gleichzeitig zu einem befriedigenden Paket zusammen. Und das hat sich für mich bis zum Ende durchgehalten. Es gibt die ein oder andere Folge, die ein bisschen schwächer war. Es gibt die ein oder andere Folge, die ich wirklich mega stark fand. Und klar, so die komische Musik hat sich bis zum Ende durchgezogen und manche Sachen fand ich so ein bisschen zum Augenrollen. Aber im Großen und Ganzen hat mir die Serie so viel Spaß gemacht. Und was du auch am Anfang meintest, so, es ist so ein Original Skript und basiert auf nichts. Ey, das hat sich ausgezahlt. Einfach eine tolle, tolle Sache, eine frische Idee. Ja.
So yes, vielen Dank für das ausführliche Fazit. Mhm. Also jetzt passt mal auf Spoilers, weil ich glaube, ich werde da ähnlich in eine ähnliche Kerbe schlagen. Deswegen werde ich dann auch gleich anfangen oder können wir gleich anfangen, ein bisschen mehr über den Plot zu sprechen. Okay. Ich würde dir zustimmen bei dem, was du sagst. Ich bin nicht ganz so euphorisch vielleicht, weil ich die Serie auf jeden Fall auch gut fand. Ich habe die gern geguckt. War aber gleichzeitig auch nicht so abgeturnt von dem billigen Look, weil ich den eigentlich geil fand, weil es ist so ein bisschen so gute alte Zeiten irgendwie, dass man so einfach so ein bisschen so was Harmloses irgendwie mal sich reinzieht. Und man erwartet ja von Netflix-Sachen auch größtenteils leider nichts anderes. So. Und ich muss dann auch sagen, dass ich positiv überrascht wurde. Und der größte Turning Point war für mich, dass die Serie eben so mit diesen Klischees spielt, so ein bisschen billig aussieht, irgendwie so diese Highschool-Thema aufmacht, aber auch super gory ist. Das hat mich positiv überrascht. Nicht, dass ich jetzt das irgendwie brauche, aber ich finde das schon so ein bisschen auch den Mut der MacherInnen zeigt, da irgendwie explizit zu werden. Gerade weil die Serie ja auch zu Recht am Anfang so diese Content-Warnung hat, dass es da um Selbstmord geht zum Beispiel. Und das wird auch von Anfang an offen ausgespielt und das finde ich auch gut. Dann klar, okay, man kommt über diese Netflix-Tropes nicht hinaus, dass dann natürlich das auch mit so einer krassen Szene beginnen muss und so. Aber das verzeihe ich der Serie auch total, weil ich dann eben durch den Gore dann schon auch da reingezogen war, durch diese Brutalität und auch durch die Konsequenz, weil die SchülerInnen ja auch deshalb verstört sind. Nicht so wie bei Final Destination, da geht es einfach munter weiter so, sondern das bedrückt die halt so, dass da sich ihr Kollege so umgebracht hat und die wollen das dann eben aufklären quasi und steigen da voll ein. Und was ich auch angenehm finde, das ist ja bei so K-Dramen nicht selbstverständlich, dass es kein Love Interest gab oder natürlich schon, es geht auch ein bisschen so um Teenager-Liebe und so, aber das wird nicht komplett ausgespielt, es gibt nicht dieses große Melodram und es gibt vor allem nicht, was ich auch mittlerweile nicht mehr sehen kann, so dieses Rumreiten auf der koreanischen Kultur, zumindest nicht auf dem K-Food, was man ja auch so oft sieht in solchen Produktionen, dass dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie Bibimbap oder Kimbap oder Barbecue oder so gegessen wird, sondern hier wird sich, na, nicht ausgeruht, aber hier wird so verwiesen auf ein anderes Element der Kultur, nämlich auf den Schamanismus, den man ja auch jetzt in Exhumer zuletzt auch gesehen hat, was vielleicht auch dann Teil Grund dafür war, dass Netflix diese Serie auch gekauft hat. Müsste ja zeitlich ungefähr aufeinandertreffen wahrscheinlich so. Der Erfolg von Exhumer und dann, also das Exhumer quasi rauskam und dann die Serie produziert wurde vielleicht so vor 2 Jahren, würde ja Sinn machen, dass man dann merkt, so, okay, Exhumer interessiert die Leute, so Schamanismus und dass man eben das eigentlich komplett ausspielt. Und jetzt können wir auch einsteigen. Also ich meine, ich bin jetzt gespannt, was du meinst und was sich das erinnert hat. Du hast jetzt schon die diese ostasiatischen Geistergeschichten angesprochen. Wir zitieren immer wieder Ring, wenn wir über sowas sprechen. Aber so diese Idee vom Schamanismus, von der beseelten Natur, von den beseelten Objekten und dass man das irgendwie einfach dann überträgt, natürlich die Moderne. Und das machen ja irgendwie, da ist man oft so, wenn ich jetzt an den Typen, der hier The Witch gemacht hat, Robert Eggers, der meinte, er würde niemals ein Handy in seinen Film abbilden, weil das ist ja für ihn ein großer Horror so. Hat er explizit ja so gesagt. Und jetzt haben wir hier halt eben das Handy als Träger von so einem Geist irgendwie. Oder von so einem Horror-App. Das finde ich irgendwie konsequent weitergedacht, dass man eben den Schamanismus, also diese Objekte, die verflucht sind, dann eben so auch in die Moderne überträgt und das eben quasi mit dem Videokassette, was ja mittlerweile auch outdated ist, und jetzt eben mit dem Handy und der App. App ist natürlich super modern.
Genau das. Und nicht nur das Handy wird auch am Ende mit dem Schamanenbogen bekämpft. Und hier Bang-Ul hat seinen Kompassdolch, Wurfmesser immer dabei und das geht Hand in Hand. Das wird zusammengebracht. Das ist so eine ganz, wie soll ich das sagen? Das ist ein ganz natürliches Verweben. Das ist nicht geforst. Das geht ganz natürlich zusammen, das miteinander zu verbinden. So.
Ja, es fühlt sich sehr logisch an.
Ja, genau, es fühlt sich null geforst an, irgendwie das zusammenzubringen. Ja. Ja.
Yes. Hast du denn, oder wir wollen ja weitermachen, wollen wir mal über unsere Lieblingsmomente vielleicht sprechen.
Ja, ich wollte noch kurz den Aspekt dieses Suizids wollte ich noch kurz mal ansprechen, dass diese Content Warning, da dachte ich nämlich auch am Anfang, ich finde das ja auch, mittlerweile bin ich für das Thema auch nochmal so ein bisschen sensibilisiert irgendwie, ich finde das auch immer schwierig und bin da vorsichtig, wenn das so thematisiert und auch dargestellt wird. Ich bin auch dabei dir, dass ich, also erstmal finde ich auch, am Anfang dachte ich, die Serie hat irgendwie keinen Ton. Was ist der Ton dieser Serie? Das ist so von du, wirklich so ganz alberne Musik und Witzchen machen zu komplett irgendwie sich die Kehle aufschneiden. Ultra hart, das kommt wirklich wie so ein Gutpunch aus dem Nirgendwo. Und ich gehe aber auch d'accord damit, das so darzustellen und finde, dass es eine ausreichende Distanzierung ist. Eine ausreichende Distanz, die hergestellt wird zu suizidaler Bildsprache, die sich ausreichend entfernt von irgendeiner Form von Romantisierung oder sonst irgendwas, weil auch letztendlich Hierung, also die Tochter, es ist nicht die Schamanentochter, aber die den Fluch quasi erstmal in Gang gesetzt hat, die in der ersten Szene zu sehen ist, dass er eine Form des Suizid ist, die nicht keinen Realitätsbezug hat, weißt du?
Ja.
Dass es nicht in die Badewanne legen und sich die Pulsadern aufschneiden oder sonst irgendwas, sondern das ist so brutal und hässlich und nicht sozusagen realistisch umsetzbar, das will ich damit sagen. Das ist splatterig irgendwie.
Ja.
Also es ist schon hart und es tut weh und es ist auch auf der emotionalen Ebene traurig, dass sie das macht. Und den Kontext, wenn man den Kontext später bekommt in der sechsten Folge, ist es auch schlimm durch den Hintergrund. Aber die Tat selbst ist auch irgendwie splatterig und abstrakt genug. Das wollte ich nur nochmal sagen. So,
das genau, weil das wird ja auch, das ist ja das Motiv, so bringen sich die Leute dann ja auch um, so durch diesen Schnitt, durch die Halsschlagader. Ja. Und das finde ich so, da kommen wir jetzt eigentlich zum ersten Punkt, den ich gelungen fand. Ich meine, ich habe mich jetzt gar nicht so sehr auf die Musik versteift, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber der Sound, die Sounddesign war sehr gut. Denn es gibt zum einen ja diese App natürlich, die ja mit diesem komischen, die wird ja programmiert von den SchülerInnen, das kommt ja dann später raus. Und aber auch der Sound von dem Tod, also quasi einmal dieses heftige Schneiden, da kommt auch immer so ganz komischer, so ein Reiß-Sound, wenn die sich die Kehlen durchschneiden. Mhm. Aber auch der Cutter, das finde ich auch einen herrlichen Sound. Messer, ja, also das genau, ist wirklich, genau also dieser Box-Cutter, das finde ich auch herrlich ikonisch eigentlich. Mhm. Sodass, wir ja dann wahrscheinlich auch mit diesen ikonischen Sachen noch eine zweite Staffel bekommen werden. Weil die wird ja auch schon angedeutet quasi das am Ende der Serie.
Es gibt ja
auch
offene Enden, über die wir später
Aber es gibt auch, es gibt auch offene Enden. Ja. Haben wir so über die erste Folge schon ausführlich gesprochen eigentlich. Und dann geht es halt weiter, eigentlich weg von dem Schulkontext, hast du schon besprochen, weil es gibt ja diese Schamanin im Wald, die quasi die Mutter von Harjun ist, richtig? Nee, die Schwester, Entschuldigung. Die Schwester von Harjun.
Das Problem ist ja, dass in der zweiten Folge, weil Gon-U hat ja auch aus Witz basically einen Wunsch gemacht bei der Kirigo-App. Und um ihn zu retten, macht CEA auch einen Wunsch. Sie wünscht sich, dass er nicht stirbt.
Genau.
So. Und als das rauskommt, beschließt Harjun, seine Schwester anzurufen. Das muss ich auch sagen, das sind so kleine, da ist die Serie so ein bisschen, ja, okay. Da hat halt so eine Schwester, die ist halt Schamanin und die haben keinen Kontakt. Das ist so ein bisschen husch, husch. Aber ich muss sagen, das ist okay. Ich kann das schon irgendwie, ich verstehe das schon. Die Serie erklärt mir das ganz kurz und dann glaube ich das schon, weil dann taucht Bang-ul auf und dann ist der immer so mit hier, du bist mein hier Brother-in-law, mein Schwager und so. Und dann funktioniert das auf der Charakterebene dann gut und ich falle da direkt irgendwie so rein. Aber das löst es auf jeden Fall aus. Das ist praktisch das nächste Kapitel der Serie. Und das meine ich so. Plötzlich ist es ganz anders. Plötzlich ist alles anders. Du bist erst so, huch, hä? Was ist das für ein Steinhaufen? Hä? Eine Schlange? Was ist da los? Okay, jetzt sind die da. Weil jetzt geht es darum, CA, weil du warst einfach so darauf eingestellt, okay, weil typisch für so einen Horrorfluch ist ja, es gibt Regeln, es gibt ja im Horror immer Regeln. 7 Days, du kriegst den Anruf, 7 Days, so, oder Saw, du musst das Spiel, you wanna play a game. Und jetzt denkst du auch, Kidigo, du hast 24 Stunden Zeit. Nein, damit bricht die Serie sofort, du verlässt das Highschool-Setting, jetzt geht's zu der Schamanin, jetzt muss der Fluch erstmal von CA gebrochen werden. Und das ist quasi dann die dritte Folge. Und jetzt ist es was ganz anderes. Ja. Jetzt geht es in die Psyche von CA sozusagen.
Genau. Und da wird uns dann, also da lernen wir so ein paar Regeln des Schamanismus kennen. Und ich weiß jetzt nicht, wie authentisch die sind, weil ich habe mich natürlich versucht, da ein bisschen zu belesen. Erstmal dieses Saju, was die quasi, also die Funktionsweise ist ja, dass man quasi seinen Saju aufschreibt und seinen Namen dazu. Und es ist schon, das Gesamtkonzept von Saju ist irgendwie so ein bisschen die Herkunft, habe ich mir angelesen. Es war jetzt schwierig, da mehr drüber rauszufinden. Das ist natürlich auch so in der ostasiatischen Kultur, das ist irgendwie so, beruht auf ein bisschen auch auf einem chinesischen Glauben. Mhm. Und normalerweise würde man auch, so wie ich das verstanden habe, auch seinen Geburtstag, aber auch die Zeit, wann man geboren ist, aufschreiben dazu. Ja, das wäre alles so das Saju.
Deswegen habe ich das auch vorhin Horoskop genannt, weil das ist schon so ein bisschen die Geburtsstunde
Wenn ihr euch mehr anlesen wollt über Schamanismus, ich habe da nochmal in so ein Buch reingeblättert, was ich letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, das ich noch nicht fertig gelesen habe. Ich habe jetzt ein bisschen vorgeblättert quasi und finde das hervorragend, dieses Buch. Denn da sind nicht nur so in altbackener wissenschaftlicher Tradition eben so die alten Mythen fest, festgehalten, sondern eben auch moderne Mythen, wie irgendwie Schönheit und auch, gibt es auch um Filme, geht es da auch auf einmal, also um die K-Wave und was das für Mythen mit sich bringt, was die beruhen eigentlich, also und auch um Nordkorea, also das ist quasi so wirklich ein krasser Rundumschlag, was so, vielleicht könnte man eher sagen, südkoreanische Narrative und Mythen angeht, also wirklich so viel über die Kultur allgemein auch. Das Buch heißt The Korean Myth, A Guide to the Gods, Heroes and Legends von Heinz Insu Fenkel und Bella Myung-Wol Dalton Fenkel, also wahrscheinlich seiner Partnerin, so wie ich auf dem Nachnamen schließen kann. Das ist bei Thames & Hudson erschienen, leider nicht auf Deutsch bisher, aber wirklich ein ganz tolles Buch, wenn ihr da so ein Nachschlagewerk braucht, was solche Narrative, Mythen und auch Schamanismus angeht. Und da habe ich nochmal bin ich auf den Keshin gestoßen, also auf den Rachegeist, der ja auch hier eigentlich eine Rolle spielt natürlich. Ne? Also jemandem wird ein Unrecht angetan und dann, diese Person ist dann eigentlich, zunächst wird sie oft verdächtigt, als eigentlich der böse Geist in diesen ganzen Produktionen. Aber eigentlich geht es ja wirklich um Unrecht, steckt vielleicht noch mehr dahinter. Und das ist hier auch so, also dass es da gar nicht so um so eine klare Unterscheidung von Gut und Böse geht, sondern später erfährt man dann eben, wer eigentlich irgendwie dahinter steckt. So. Und das finde ich in der Serie auch spannend, dass die Serie da gar nicht so eindeutig ist und es auch noch genug offen entlässt eigentlich.
Ja, das wird auch sehr früh schon foreshadowed eigentlich, also auch schon eigentlich in der zweiten Folge. Da gibt es ja die Szene, wo Gon-U in dem Apartment, wo die den PC irgendwie anmachen, wo er dann das erste Mal, wie diese Puppen dann quasi gesteuert wird und bewegt wird und etwas von vorne kommt, aber auch immer etwas von hinten kommt, wo jemand, wo Nari dann auch hinter ihm etwas sieht. Und das ist ja so ein Motiv, was ganz oft auch taucht, was dann auch bei diesem Exorzismus auch eine Rolle spielt. In auch einer sehr geilen Szene, wo C.A. wach wird und sozusagen vor ihr sitzen Bang-ul und Ha-jun und reden mit ihr und sagen ihr, dreh dich jetzt um, dreh dich um. Und Hetzal, die Schamanin, sagt ihr aber in ihrem Kopf, dreh dich nicht um. Und das ist immer dieses Thema so, vor dir ist jemand, aber hinter dir ist auch jemand, aber dreh dich um oder nicht. Das ist auch ein Magic Moment, wenn sie sich dann umdreht, was sie natürlich nicht hätte machen sollen, weil das war immer noch eine Wahnvorstellung, also es war immer noch in ihrem Kopf sozusagen, es war immer noch Teil der Besessenheit und dann ist da so ein Auge zwischen den Holzpaneelen, was sie dann anguckt, dann sieht der Teufel sie sozusagen.
Ja, ganz tolle Szene, also das ist eine meiner Lieblingsszenen in Folge 3, weil das so unglaublich spannend inszeniert ist und man selber kurz nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich?
Richtig. Und damit spielt die Serie ja schon vorher ganz viel, wenn immer diese Telefonanrufe kommen, also mit diesem, was ist jetzt eigentlich real und was nicht. Also da wird dir ganz viel vorgespielt, was mich zum Beispiel sehr stark an Oculus erinnert hat, wo das auch eine sehr große Rolle spielt, wo die Realität immer komplett verdreht wird, weil du ja nach den Verweisen gefragt hast. Übrigens, Smile habe ich auch sehr stark rausgelesen bei allen Szenen, wo Hyung-uk sich umbringt, also diese Selbstmorde, wo man wie eine Puppe gesteuert wird und sich selber umbringt, weil so sind die Selbstmorde in den Smile-Filmen auch alle inszeniert, auch daran erinnert gefühlt. Ja. Aber das auch ganz, ganz toll. Und dieses Motiv, dass jemand auch hinter dir steht, das ist sozusagen schon ein früher Hinweis darauf, dass wir es hier nicht nur mit einem Geist zu tun haben, sondern dass da mehr dahinter steckt. Ja,
genau.
Das fand ich auch smart vorbereitet.
Also diese Rückblickfolge, du hast die ja schon vor mir gesehen, du hast mich ja quasi vorgewarnt, was Folge 6 angeht. Und die fand ich auch ganz toll. Das ist ja eigentlich so die zentrale Folge, die uns dann den Plot quasi auflöst. Und das ist quasi nochmal so eine Mini-Geschichte in der Serie.
Das fand ich auch, ne? Das war wie ein kleiner Film eigentlich, ja. Ja.
Und da geht es eben um zwei Freundinnen, die auf die gleiche Schule gegangen sind. Also wie unsere Gruppe.
Genau.
Und die eine Freundin, Siwon, die hat eine App dann geschrieben, so also ein bisschen aus Witz. Sie war halt auch damals in der Programmier-AG und sie hat sich geschämt. Oder sie schämt sich für ihre Mutter. Andererseits hat Hyeodion, also ihre Freundin, ist irgendwie von der Mutter angezogen, die nämlich Schamanin ist. Und das führt dann zum Streit der beiden und letztendlich dann auch zum Selbstmord von Hyeodion und bringt eben den Fluch in Gang. Und das genau, das ist in Kurzform das, was in Folge 6 passiert, aber die fand ich ganz toll. Was hat dich dann in der Folge so begeistert?
Ja, alles. Also erstmal das Schauspiel von den beiden Hauptdarstellerinnen in der Folge fand ich so gut. Vor allem die Schauspielerin von Quan Chi Won fand ich so stark gespielt. Und
Ja, also
ich.
von oben herab, ne, so ein bisschen.
Ja, aber die hat ja auch so viel. Also ich finde das ganze Setting so toll. Ich finde, da steckt so viel drin irgendwie, weil die hat ja so viel Schmerz. Das sind ja genau diese ganzen Highschool-Themen. Das ist ja dieses Dazugehören. Und das will sie ja. Aber ich fand auch dieses Setting so originell. Diese, wo leben die erstmal? Weil dieses, wo diese Schamanin gelebt hat, das haben wir ja in der Scooby-Doo-Folge, wie ich sie nenne. Folge 4 ist das, glaube ich, ja schon kennengelernt. Das ist ja so, das ist ja wirklich wie so ein Slum, basically.
Das ist ein Slum, so habe ich das auch
Genau,
wahrgenommen,
da
dass sie
lebt
quasi,
keiner mehr
schon
eigentlich. Die meisten Häuser stehen
in.
leer. Da gibt es noch so einen Laden irgendwie, so einen Tante-Emma-Laden, wo die dann reinplatzen und die Frau ist basically, was ihr wollt, was kaufen, motherfuck. Und damals, als die da halt noch gelebt haben, die beiden Mädchen und die Schamanin dann noch lebte, die aber auch eigentlich in Wahrnehmung von allen anderen keine Schamanin ist, sondern eine Alkoholikerin, was sie auch faktisch ist. Die ist halt, das ist halt eine komplett gescheiterte Existenz. Die kauft nur noch Soju da in dem Laden, säuft sich halt zu, erzählt allen, sie ist eine Schamanin, versäuft da ihr Leben und ihre Tochter, Quan Chi Won, wohnt meistens gar nicht bei ihrer Mutter, sondern sie hat mit ihrer Freundin Hyerung so ein Geheimversteck in so einer. In was eigentlich? So eine
Eine
alte,
Fabrikhalle.
ja genau, wie so eine alte Textilfabrikhalle oder so, aber das ist auch schon eigentlich eine Ruine. Und die haben da so ein, die haben sich da so, das sah so nice aus irgendwie, wo die dann manchmal, also wo Hierung eigentlich wohnt, das wissen wir gar nicht. Aber manchmal schlafen die da auch zusammen. Aber meistens war so mein Eindruck, Quan Chi Won schläft da, wohnt da eigentlich meistens alleine und gar nicht mehr bei ihrer Mutter.
Ja, genau, das wird einem auch nicht erklärt, weil das wirklich so. Also das ist sowieso ein Besonderes an der Serie. So ein bisschen musst du da auch an die Peanuts denken. Dass so
Okay.
die Eltern und die Polizei, die spielen so gar keine Rolle.
Ja,
Also
das
weißt du, so, die
stimmt,
sind
das
irgendwie so
stimmt.
abwesend irgendwie. Und dann Scooby-Doo, ich habe das nie so viel geguckt, aber klar weiß ich, was du meinst. Dass man einfach so Monster of the Week mäßig da irgendwie mit seinen jungen FreundInnen und dem Hund auf Geisterjagd geht. Genau, aber so dieses, das ist auch so eine ganz seltsame Welt, die wir da eigentlich haben.
Ja.
Weil ich finde auch Folge 6 macht das nochmal auf in diesem nicht näher bestimmten Slum. Und das auch so, diese Mutter übt so eine seltsame Anziehungskraft auch auf die ZuschauerInnen aus, weil sie irgendwie ja auch, man weiß nicht, ist sie eigentlich eine von den Guten und sie will ihrer Tochter ja auch nichts Böses, aber sie ist da irgendwie so reingerutscht in diese Armut, in die Situation, wenn jemand ihr irgendwie vielleicht glaubt und dann diese gruseligen Szenen da in diesem Verschlag da oben. Also
Genau.
wie sie dann eben
Und
noch
genau.
Hyerung irgendwie so den Schamanismus erklärt und
Ja.
was sie machen muss und dieses, es hat ja auch ein bisschen was von Voodoo, also das sind diese ganzen eben ja althergebrachten Bräuche und Glaubensrichtungen und so. Also wirklich sehr so bedrückend irgendwie ist das.
Und das ist ja der Punkt, um das zu erklären, was nämlich eigentlich ja, was das Problem ist ja, dass Quan Chi Won mit ihrer Mutter nichts zu tun haben will, weil ihr Vater gestorben ist. Und Quan Chi Won gibt der Mutter die Schuld. Und seitdem ist Quan Chi Wons Mutter Alkoholikerin und komplett abgestürzt, kümmert sich offensichtlich gar nicht mehr um ihre Tochter. Ihre Tochter fühlt sich komplett verlassen und alleingelassen, will davon nichts wissen und hat natürlich jetzt panische Angst, jetzt wo sie auf dieser weiterführenden Schule ist, dass das irgendwie, dass man das spitz kriegen kann, weil diese Mutter natürlich auch einen mega schlechten Ruf hat in dem Viertel. Dass irgendjemand rausfinden könnte, sie hat was mit dieser Frau zu tun. Also ihre größte Angst ist, dass, ich glaube, im Kern ist ihre größte Angst, dass sie so werden könnte wie ihre Mutter. So.
Ja.
Und deswegen muss sie sich extrem davon distanzieren und in der Schule einfach den perfekten Schein wahren. Das ist ihre Motivation. Das ist alles, was zählt. Für Quan Chi Won zählt nur in der Schule Freunde haben. Und sie ist ja auch super smart. Sie ist super gut im Programmieren. Sie ist in diesem Programmierclub. Sie ist super smart. Sie kann eine krasse App schreiben. Und davon hängt alles ab. So. Und ihre Freundin, Do Hyerung, ist halt eine gute Seele. Und die Mut und ihr tut Quan Chi Wons Mutter halt ein bisschen leid. Und das sorgt halt für eine Spannung zwischen den beiden. Und diese Spannung zwischen den beiden, die entsteht nicht erst in der Folge, sondern die ist schon von Anfang an da. Also das ist halt auch so ein Aspekt, das finde ich halt auch gutes Writing, dass das schon da ist. Wir spüren das von Anfang an. Wir spüren gleichzeitig, dass das super gute Freundinnen sind, aber auch, dass die Freundschaft ganz schön angeknackst ist. Dass da schon eine ganz schön krasse Spannung da ist und dass es gerade so auf der Kippe steht. So, und das finde ich halt mega interessant. Weil, ja, genau, habe ich ja schon erklärt. So. Und, ja. Und dann müssen wir, glaube ich, mal drüber sprechen. Und jetzt wird es ein bisschen spekulativ, weil so genau wissen wir es halt nicht. Aber die Mutter von Quan Chi Won ist natürlich tatsächlich eine Schamanin. Weil, klar, was ist oben auf dem Dachboden? Wofür ist das gut? Es hat natürlich einen Grund. Und das finde ich halt mega cool. Weil es kommt halt dazu, dass Do Hye-rung öfters mal dahin geht. Und ich glaube, der Grund, warum die Quan Chi Wons Mutter Do Hye-rung so cool findet und so gerne sie da hat, ist, weil sie eigentlich eine Nachfolgerin braucht. Sie braucht jemanden, der sich weiterhin darum kümmert, was auch immer dieses Ritual soll auf dem Dachboden, weiterzuführen. Quan Chi Won will das nicht machen, aber irgendjemand muss es machen. So.
Ah ja, sehr guter Punkt.
Das vielleicht
auch so in die Richtung geht, was dann auch sonst angedeutet wird, eben auch mit diesen roten Dingern. So. Weil das hat ja erstmal, die haben ja irgendwie nichts mit der eigentlichen App zu tun, oder?
Sag grad nochmal, welche roten Dinger du meinst.
Diese aussehen wie so Stofffetzen, diese Würmchen.
Ach so, ja, okay. Ja, also, okay, müssen wir gleich nochmal drüber reden. Auf jeden Fall, was passiert ist, Quan Chi Won sieht dann wieder, dass Do Hye-rung da war und sogar oben war auf dem Dachboden, kriegt das mit und ist dann so sauer, dass sie heimlich ins Haus geht, auf den Dachboden und da alles kaputt macht. Und dann all hell breaks loose. Das ist eine Katastrophe. Die Mutterschamanin kriegt das mit, gerät in komplette Panik, versucht irgendwie das irgendwie wieder hinzubiegen, dass es irgendwie passt und versucht da irgendwie diesen Dachboden zu verschließen. Und faselt irgendwas davon, bitte, bitte lass meine Tochter in Frieden.
Ja, also, nimm mich.
Nimm mich, genau. Mit anderen Worten, es gibt etwas, eine Entität, was auch immer, ein Etwas, was jetzt frei ist.
Auch eine Deutung wäre natürlich, dass sie sich so nah an Hye-rung rantraut oder die so nah haben will, damit sie Chi-won beschützt. Weil das wird am Ende ja nochmal das Motiv mit diesem Siegel, was sie dann in den Rucksack packen soll. Also dass sie quasi über Hye-rung eigentlich immer nah an Chi-won dranbleiben möchte. Aber das ist alles natürlich spekulativ, wie du sagst. Also irgendwas wird das mit der Nachfolge, mit dem, was passiert mit diesem Ort eigentlich, weil als der Ort zerstört wird, kommen diese bösen Mächte, machen sich ja direkt auf den Weg eigentlich. Also was wollen sie eigentlich von diesem jungen Mädchen? So klar, okay, sich rächen in dem Fall, aber wären, also
ja, ich glaube, ja, das, was du meinst mit dem Siegel, ist, glaube ich, mit dem Talisman, ist, glaube ich, eine Reaktion auf, jetzt ist der Shit passiert sozusagen.
Ja.
Jetzt
ja, auf jeden Fall, genau, sehr, sehr bedrückend. Und dann wird eben auch klar, also das führt dann eben zu den Ereignissen, wann war das denn? Ist das in Folge 7, kommt das dann raus, oder war das alles in Folge 6? Dass man dann merkt, okay, es gibt diese App und die, wie wird die App eigentlich verflucht? Das müssen wir nochmal auseinandernehmen, glaube ich.
Ja, also,
wie kommt das eigentlich?
Das kommt so, das passiert alles in Folge 6. Mhm. Meanwhile hat ja Hye-rung so ein Spaßvideo mit Quan Chi Won gemacht, wo sie sagt, ich liebe den. So, und nachdem Quan Chi Won da den Schrein zerstört hat und dann Pistol auf Hye-rung, hat sie dann die App fertig gemacht, hat dann das Video in der Klasse gezeigt, was super schlimm war. Und Hye-rung tat mir so leid. Es war wirklich bitterböse. Sie zeigt es allen und dann weint sie ganz doll. Und dann hat sie auch noch diesen Dude da gesagt, dann macht die noch fertig und schlagt die auch. Also richtig grausam. Richtig grausam. Weil das hat sie eigentlich alles nur gemacht, weil sie gehört hat, dass, weil das mit dem Talisman rauskam. Weil die Freunde von Quan Chi Won haben gesehen, wie Hye-rung diesen Talisman da bei ihr irgendwie hatte. Und dann haben wir gedacht, ist Quan Chi Won doch die Tochter von der Schamanin? Und das hat gereicht. Wobei ich mich auch frage, hat Quan Chi Won vielleicht schon so krass reagiert, weil der Teufel, Dämon, was auch immer, die Entität schon ein bisschen Einfluss auf sie hatte, weil ihre Reaktion ist so krass böse. Das ist schon extrem. Naja, auf jeden Fall ist Hye-rung so krass gedemütigt und so verletzt, dass sie dann dieses Video macht und sich umbringt. Und dann sollen wir natürlich denken, das hat den Fluch in Gang gesetzt. Und dann kommt ja die Szene, wo dieses Video auch auf den Server hochgeladen wird. Und das will Quan Chi Won dann ja verhindern und will den Server zerstören.
Ja, ja, ja.
Hm. Und so entstehen dann ja diese beiden Geister. Weil Hyerung wünscht sich ja, dass alle sterben, die sie gepeinigt haben, nämlich der Typ und Quan Chi Won. Und diese Szene fand ich so cool. Das ist so ein geiler Moment. Dann, weil der Typ stirbt dann ja, der bringt sich ja auch um. Und dann ist Quan Chi Won dran und sie sticht sich dann ja auch in den Hals. Und ihr Widerwillen ist so groß, dass sie sich dann hochzieht. Ja, dann zieht sie sich das nicht durch den Hals, sondern so hoch durch die Wange. So ekelhaft und krass. Und stirbt dann sozusagen nicht direkt. Und dann spricht sie. Das erfahren wir dann aber erst, glaube ich, in der letzten Folge tatsächlich auch und in der vorletzten. Dann spricht sie einen eigenen Fluch aus.
Genau, wo dann Isaju mit Blut auf den Boden geschrieben
genau
ist.
Das
sehen
das,
wir erst
genau,
am Ende. Genau,
genau. Ja, und dann sagt sie basically, der Fluch soll immer und immer weitergehen. Und jetzt habe ich schon so viel geredet, aber lass mich das noch eins fertig sagen. Ich finde diese Konstellation, diese beiden Geister, diese beiden Flüche, diese Wechselwirkung, dieses dreh dich nicht um, weil da sind zwei, diese Konstellation finde ich tatsächlich ikonisch. Das wird mir im Gedächtnis bleiben.
Mhm.
Für mich kannst du die neben Sadako und aus Ju-On die beiden, kannst du jetzt hier Hyerung und Quan Chi Won kannst du daneben stellen. Ist für mich Peak. Auch wie die immer dargestellt werden, wie die immer stehen, wie diese Dolmi-Puppen, wenn die da so mit dem Kopf zurück und so weiter und die Narbe
ja,
an der Dings.
Genau, und gerade, weil ich das auch perfekt dosiert finde. Ich meine, wir haben halt Bock als Horrorfans auf diese School-Ghosts, auf wie die gory da aussehen, wie gruselig die erscheinen, wie die einen verfolgen und so. Mhm. Aber es ist auch nicht eben so überstrapaziert. Ich finde,
ja,
es ist genau richtig dosiert. Also man erfährt genauso, ne, dass es irgendwie einen nicht nervt oder so entzaubert wird. Weil ich finde, ne, auch so dieses Finale und vor allem auch, das ist jetzt eigentlich die nächste Ebene, über die wir sprechen müssen, wie Nari davon eingenommen wird. Weil sie ja so ein bisschen auch so ein Spiegel von so einer Figur ist, die auch so ein bisschen fies eigentlich schon angelegt ist. Also so ein bisschen Link, weil sie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja auch in Gon-U verliebt. Und da Gon-U und Seah ihre Beziehung geheim halten, warum auch immer, weiß Nari das nicht und stellt eben Gon-U nach, aber vermutet das dann auch. Und das ist auch so ein bisschen, eigentlich spiegelt das so ein bisschen auch diese Vergangenheit mit diesen Interessen, die da irgendwie so bei den SchülerInnen
umschweben. Auf jeden Fall, dieselben Themen, natürlich.
Und Nari, ich meine, sie wird dann ja schnell von diesen Geistern besessen, also sie wird quasi die Chi Won in der Gegenwart, also sie verkörpert sie dann.
Ja, sie wird von Quan Chi Won kontrolliert.
Genau,
so ist es.
Ist besessen.
Ja.
Und am Ende, wenn ich mich richtig erinnere, ist sie ja auch in dieser Geisterwelt verblieben. Also sie ist so nicht mehr da am Ende auf jeden Fall. Und das ist so, weil am Ende, und das finde ich auch meisterhaft, wir haben das auch in der Science-Fiction so ganz oft, zuletzt auch in der Kurzgeschichte besprochen, hört den Podcast, dass irgendwie man oft so in der Science-Fiction oder in, keine Ahnung, weiß nicht, weil wir viel über Sci-Fi sprechen, deswegen sage ich jetzt Science-Fiction, vielleicht ist es auch in anderen Fantasy-Werken so, dass man so ein Gefühl für die Welt bekommt und gar nicht genau vermittelt bekommt, wie die Regeln genau funktionieren. Und das ist da auch so ein Stück weit, weil wie funktioniert diese schamanistische Welt eigentlich? Also wie kann man denn da bleiben, wenn der Körper eigentlich in unserer Welt ist und so? Und wie geht das eigentlich ineinander über in dieser Fabrik, wo dann auf einmal beide Welten aufeinandertreffen und so? Finde ich schon interessant, dass man so ein Gefühl für diese Regeln der Welt bekommt, aber auch nicht genau checkt.
Finde ich auch.
Wie und verhält sich das eigentlich?
Das fand ich auch gerade, war das in der letzten Folge oder in der vorletzten? Im Prinzip der Exorzismus. Die Szene, wo Hetzal mit CA da sitzt und dann aber basically der Showdown im Kopf stattfindet, quasi. Das fand ich nämlich schön geschnitten auch. Ich fand, das war eine richtig gute Schnittarbeit. Wenn Hetzal nämlich tätig wird in der echten Welt und dann die Räucherstäbchen nimmt und den Pfeil irgendwie das macht und dann aber in der Traumwelt agiert. Also das wurde immer wieder schön unterstützt durch Gegenschnitt in die echte Welt. An den richtigen Stellen, um das sozusagen zu verdeutlichen, um wieder dich zu erden sozusagen, dass es gerade im Kopf stattfindet. Also genauso wie den Einsatz der Maske fand ich auch immer wieder schön, dass es immer auch wieder durch passenden Gegenschnitt in die echte Welt immer schön verdeutlicht wurde, um die Regeln zu verstehen. was die Maske eigentlich bringt, beispielsweise, weil das ja schon ziemlich abstrakte Konzepte sind erstmal und das nicht viel verbal kommuniziert wurde in der Serie. So Conjuring-mäßig irgendwie, no further, das ist das und das, irgendwie bla 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 bla. Erstmal alle Regeln, irgendwie 5 Minuten Exposition oder hier wie bei Sleep, wo es am Ende irgendwie 10 Minuten PowerPoint-Präsentation gibt, um alles zu erklären, sondern schon so nonverbal, aber man kann das dann schon gut verstehen, auch obwohl es sehr abstrakt ist.
Ich hätte mir fast so eine Maske gekauft in Korea. Ich war nämlich, in der letzten Woche war ich noch in so einem Flohmarkt, da gab es so eine Maske oder so mehrere Masken.
Weil du Angst hast.
Ich habe nicht getraut zu fragen, was die kosten, weil so, ach, irgendwie kein Bock. Ich habe also generell keinen Bock in einer anderen Sprache auch noch, aber generell auf diese Flohmarktverhandlungen, ich hasse die immer so ein bisschen. Ja. Deswegen hatte ich da keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Man wird eh mal übers Ohr gezogen, dachte ich mir dann halt. Aber jetzt hätte ich gern schon so eine.
Ja.
So eine Holzmaske. Ja. Gerade auch, weil die so cool so 2 oder 3 Augen hat, ne? Also 2 oder 3 Augenpaare. Ja, also das sah schon cool aus, ja. Und letztendlich, also die Serie, wie du sagst, sie macht so diese Mysterien super schön auf. Auch die erfahren wir eigentlich, so die Schlange ist so das Spirit Animal, ne? Von unserer Schamanin.
Das wurde irgendwie gesagt, nee, das ist, glaube ich, irgendwie eine Angehörige oder so. Das wurde irgendwie gesagt. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht genau verstanden, warum sie nicht das Anwesen verlassen darf. Das wurde auch irgendwie in einem Nebensatz
ja,
gesagt.
Ja, ich meine, das ist natürlich irgendwie klug aus Sicht von so jungen AutorInnen oder von, jetzt in dem Fall sind es, glaube ich, 2 Autoren. Oder also ein Autor und ein Regisseur, sich dann irgendwie noch so Hintertürchen offen zu halten mit solchen Sachen, die dann schon auf so einen, auf den zweiten Teil hinweisen können. Weil ich meine, wenn die Serie erfolgreich ist und das spricht ja gerade dafür, also ich meine, Netflix-Zahlen immer so ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten, weil wer kontrolliert die, keine Ahnung. Aber gestern kam ein Artikel raus von der Korea Times und da stand eben, dass es in vielen Ländern irgendwie in den Top 5 oder Global Top 10, also es kommt auf jeden Fall gut an, gerade dafür, dass es eine Horrorserie ist und irgendwie auch so explizit teilweise ist und auch Special Interest auf dieses Schamanismus-Thema. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die so einen krassen Mass-Appeal hat, also schon ne, für Horrorfans oder für Fans der von K-Dramen und von Genre, aber weil die eben viele Sachen nicht hat, wie Love Interest, wie so diese gewissen Filter, die da immer drüber liegen, K-Food, Melodrama und so, habe ich jetzt alles schon erwähnt. Das kommt eben nicht vor. Finde ich schon cool, dass die Serie trotzdem so erfolgreich ist oder gerade auch deshalb so erfolgreich ist.
Also ich würde die Serie auf jeden Fall auch Leuten empfehlen, die jetzt mit Horror nicht unbedingt super viel anfangen können, weil okay, die ist schon gory. Und die hat auch ein paar Gruselszenen. Ich finde jetzt nicht, dass sie sonderlich viele Jumpscares hat und die paar, die sie hat, fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich schlecht. Aber die paar verstörenden Szenen kann man schon verkraften, weil im Kern würde ich sagen, wenn man so Thriller und Adventure, Abenteuer mag und so Spannung, dann zieht die, glaube ich, schon gut. Weil im Kern ist das gutes, spannendes Storytelling, würde ich jetzt sagen. Aber gut, meine Meinung ist sowieso stark eingefärbt, weil es einfach sehr stark meinen Geschmack so trifft. Und dieses Sequel-Baiting, ja gut, ich weiß nicht, also ich finde es jetzt auch nicht so spannend, irgendwie so Bang Ul, der so ist, so, ich werde dafür sorgen, dass ich kann jetzt auch die Geister sehen, da wird sein Auge rot, habe ich nicht verstanden. Brauche ich jetzt irgendwie nicht. Für mich sind die spannenden, offenen Fragen, wo ist Nari und was ist jetzt mit dem Dachboden in dem Schamanenhaus? Weil das war auch eine Favorite-Szene von mir, ist so diese in der Scooby-Doo-Folge, wenn sie dann das Haus der Schamanin entdecken, die hier C.A. und Hajun und Bang Ul, weil ich auch so, ich fand die Szene auch so süß, der ist so, hier, ich mache euch einen Salzkreis, so, stellt euch nah aneinander irgendwie, so, ihr müsst ganz nah und er ist dann sozusagen so, Hajun mehr oder weniger so, das war schon süß. Und der Humor wird aber sofort durchbrochen, wenn er dann hochgeht und du bist wirklich so, oh Gott, was ist hier? Das hat mich nämlich übrigens auch an eine meiner absoluten Lieblingsszenen in The Wailing erinnert. Ich liebe die Szene in The Wailing, die jagt mir immer wieder einen richtigen Schauer über den Rücken, wenn sie das Haus des Japaners das erste Mal besuchen, da ist man ja schon so ein bisschen, ja, der ist schon komisch, aber ach, lass den doch einfach in Ruhe irgendwie. Ist da was oder nicht? Und dann geht er später ja nochmal hin, der andere Polizist, glaube ich. Und wenn er dann diesen anderen Raum entdeckt und dann hängen da diese ganzen Fotos und dann wird die Musik so böse und dann wird die Atmosphäre so böse. Ich kann es nicht anders sagen. Die ganze Atmosphäre ist so böse und du kriegst das Gefühl, du bist an so einem bösen Ort. So dieses Gefühl, so weg hier. Das ist,
wenn man dann, und dann merkt man, wir machen einen großen Fehler, wie er das dann alles kaputt schlägt.
Ja.
Das, oh nein.
Ich meine so dieses Gefühl so, ey, ja, wenn weiß, du eine du Sekunde machen. Länger hier bist, das ist falsch.
Frisst sich das auf. Ja, ja,
ganz
genau.
Schlecht. Und so ein
ja,
bisschen,
und auch mit dem Hundegebell im Hintergrund. Ja, und dann kommt der ja, also ganz, naja, also ganz toller Film.
Ja, ja, klar. Also nicht, dass das jetzt genauso gut war, aber ich finde, so ein ähnliches Gefühl kam da so rüber und das fand ich total toll. Wollte ich auch nur noch mal loswerden.
Also Bangul generell, über den haben wir ja schon mal gesprochen, jetzt quasi, bevor wir den Podcast aufgenommen haben.
Ach so.
Ich finde das einen faszinierenden Charakter, weil der ja so, das ist schon der Comic Relief.
Ja.
Aber man merkt halt, er ist halt nicht daraufhin geschrieben, sondern er ist halt so eine Person. Und das, also das finde ich ganz toll. Also wirkt so sehr authentisch, finde ich, wie er das so rüberbringt. Er ist einfach ein bisschen so ein Querkopf irgendwie. Und ich finde auch ganz lange bleibt uns so unklar, was seine Motivation ist. Also ob er nicht vielleicht so diese Nari-Figur ist, ob er nicht vielleicht auch einer ist, der uns so, also der am Ende noch so turnt und irgendwie
Stefan,
eigentlich auch einer von den Bösen ist
gedacht?
Oder so. Ja, doch, ich habe das gedacht.
Ehrlich?
Also bis irgendwie, ich glaube nicht so lange, bis wie er sich dann opfert quasi, aber schon so bis eine Folge vorher oder so, dachte ich irgendwie, er ist einer auch so, weil der auch mitkommen will. Und das sind immer so Figuren, die dann so sich eigentlich der alt etablierten Gruppe anschließen wollen. Das sind, finde ich, für mich immer so Figuren, wo man aufpassen muss, ob die nicht irgendwie so Backstabber sind. Aber nein. Und er ist einfach nur so ein bisschen
zu charismatisch und er hat einfach ein fucking gutes Herz. Und ich wette mit dir, der Drehbuchautor wollte ihn eigentlich sterben lassen. Und der hat es dem Showrunner vorgelegt und der war so: Spinnst du? Schreib das sofort um. Und er war okay. Einfach, dass er 5 Minuten später, dass die Schamanin sagt, nee, mach dir keine Sorgen, die Operation wird gelingen. Damit alle beruhigt sind. Vor allem ich.
Genau. Vor allem ich. Aber auch, ich finde auch geil, allein diese fast Todesszene, wie er immer noch so lacht und so ein bisschen, er fällt nicht out of character irgendwie. Also er ist immer noch so ein bisschen gut drauf und so. Also klar, er opfert sich halt krass auf und ist eine krass gute Seele.
Wie er das auch später nacherzählt nochmal. Und alle so.
Ja. Also, wir können euch die Serie empfehlen. Ich bin jetzt irgendwie, hab nochmal Bock, den Film hatten wir damals ja geguckt, ich glaube, das war zur Frühzeit von Kino Korea, haben wir zusammen in deiner Wohnung Whispering Corridor geguckt, meine ich. War das in deiner Wohnung, oder? Den haben wir zusammen.
Ey, Stefan, ich sag dir jetzt mal was.
Mhm.
Ich kann mich an absolut gar nichts von diesem Film erinnern.
Du mochtest ihn aber nicht.
Nichts. Ja, nö, natürlich nicht, weil ich nichts mehr weiß.
Aber ich hätte Bock, weil ich meine, das ist sowieso mein nächster großer Plan. Ich werde dich zu einem Teil davon machen. Wir müssen mal die Whispering Corridor-Reihe besprechen.
Ich will
du
auch.
Magst
ich
ja,
will.
Du
ich
magst
will.
Ja solche Horrorprojekte.
Ja, ich will.
Du hast ja auch, ne? Und das ist, ich meine, vielleicht wisst ihr das da draußen nicht, weil die Filme leider in Deutschland auch sehr schwer zu bekommen sind. Ich meine, es ist, glaube ich, der zweite Teil ist, glaube ich, in Deutschland auch erschienen, damals, vor 25 Jahren, als diese ganzen Filme erschienen sind auf DVD. Memento Mori ist der zweite Teil. Und es ist eine Reihe, die hat 6 Filme. Und das ist eigentlich krass, dass man eine Horrorfilmreihe hat, die jetzt in Korea mit diesen ganzen anderen Reihen irgendwie vielleicht mithalten kann, zumindest von der Anzahl der Filme her. Also was haben wir denn da hier? Wie heißen die ganzen Horrorreihen? Freddy Krueger, also Nightmare on Elm Street und Halloween und so weiter, die haben ja auch alle plus, was weiß ich, Teile. Vielleicht am ehesten noch könnte man es mit Scream vergleichen, weil die Reihe, glaube ich, ähnlich alt ist. Also die ist 98, ist die gestartet und lief jetzt zuletzt bis 2021, sorry. Das heißt, knapp 23 Jahre und vielleicht kommt noch mal ein Teil 7 raus, who knows. Auf jeden Fall finde ich das sehr cool, mal darüber zu sprechen.
Ja, I love it.
Vielleicht ein bisschen gebündelter. Wir müssen jetzt nämlich nicht zu jedem Film eine Folge machen, sondern vielleicht
doch, doch.
Ja, ich glaube, das wird sich niemand anhören, oder? Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr eine ausführliche Besprechung von jedem Film von Whispering Corridors wollt. Ich glaube, vorher müsste ich auf jeden Fall mal angehen, ich habe in diesem Podcast immer noch keinen Bong Joon-ho-Film besprochen. Das ist eigentlich...
Bong Joon-ho, Bong Joon-bo. Wer ist das? Stefan, einen Fun-Fact habe ich noch zur Serie für dich.
Ja.
Stefan, wie ist dein Verhältnis zu Videospielen? Wie würdest du dein Skill-Level beschreiben auf einer Skala von 1 bis 10?
Von Videospielen? Mhm. Boah, 1 bis 10...
Okay, 10.
7.
10.
7 mit eine wohlwollende 7, weil ich meine, ich habe schon Spiele, in denen ich gut bin, aber ich spiele nicht so viel.
10. Also. Dir ist sicherlich aufgefallen, dass der Charakter Hyung-uk immer dieses kleine Skelettchen hatte und immer davon geredet hat.
Ja.
Er hatte das so als Schlüsselanhänger und hatte immer dieses Sticker. Ich habe den erkannt, natürlich, das kleine Skelettchen. Das ist nämlich Skull, The Hero Slayer. Das ist aus einem Videospiel. Das habe ich selber nicht gespielt, aber es kam mir bekannt vor. Und ich habe das dann nochmal nachgeguckt. Ey, das ist aus diesem Spiel. Ich kenne den doch. Und dieses Spiel gibt es natürlich wirklich. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Das ist aber von einem südkoreanischen Entwicklerstudio. Ah. Also schon mal ein kleiner Querverweis. Southpaw Games. Das ist jetzt kein besonders bekanntes Entwicklerstudio. Die haben nämlich nur ein Spiel gemacht, nämlich dieses. Aber gepublished wurde das damals von NeoWiz. Und NeoWiz ist ein ziemlich großes koreanisches Publishing-Studio. Die haben nämlich zwei ziemlich bekannte Spiele entwickelt, Stefan. Südkoreanische Spiele. Nämlich, und das feiere ich ja ganz besonders, würde dir jetzt nichts sagen, aber an alle Kinokorea-HörerInnen da draußen, schreibt Kinokorea-Stefan auf Instagram oder wo auch immer, wenn ihr auch DJ Max-Fans seid, an alle Rhythm-Game-Freaks da draußen. DJ Max, super gut. Und Lies of P haben die entwickelt. Ein Souls-like aus Südkorea, was sehr, sehr gut sein soll. Habe ich leider auch noch nicht gespielt.
Ja, also, wenn wir schon bei den Fun Facts sind, vielen Dank dafür.
Bitte.
Müssen wir eigentlich nochmal über den Namen sprechen, dieser App, weil es hat mir als Koreanisch-Lernenden ein Rätsel aufgegeben. Ich meine, ich hab's leider versäumt, MuttersprachlerInnen dazu zu befragen. Jetzt vor der Folge werde ich vielleicht nochmal nachholen und nachreichen dann. Aber Kirigo heißt und, aber das wird anders geschrieben. Ich dachte erst, hey, die Serie heißt und, weil Kirigo eben und heißt. Aber Kirigo mit I als zweiten Buchstaben kommt von dem Wert, von dem Verb Kirida. Und Kirida heißt Ehren oder Gedenken, was ja dann in diesem schamanistischen Kontext mehr Sinn ergibt. Mhm. Aber die konjugierte Form Kirigo, also mit dem Go am Ende, das ist rätselhaft, weil man könnte nämlich quasi sagen, Kirigo isoyo, das würde dann quasi die Ing-Form sein, also was man gerade macht, doing. Also das würde dann bedeuten, ich ehre gerade oder ich bin dabei zu gedenken. Oder es ist tatsächlich so eine Mischform aus Kirigo und Kirigo, so wie sowas wie und, also verweist du auf ein bisschen, was dann noch kommt. Also von wegen so eine Warnung, vielleicht ist das auch der Sinn. Also ne, du kannst ehren, aber pass auf, so ein bisschen. Mm. Das ist so. Also du kannst dir was wünschen, aber so, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich am ehesten damit gemeint.
Ah, okay.
Ne? Also, aber schon interessant, dass das irgendwie auch so ein unklares Wortspiel ist. Vielleicht müssten wir dann nochmal MuttersprachlerInnen zu befragen. Vielleicht wisst ihr es auch da draußen. Mhm. Weil das ist alles, was ich rausgefunden habe. Mhm. Also, haben wir noch was vergessen? Ach so, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, bisschen random, in Episode 7 wird ja Pangul am Auge verletzt. Und dann fährt er doch Auto die ganze Zeit. Habe ich auch gefragt. So. Hä? Aber ich meine, die anderen können es vielleicht nicht. Keine Ahnung. Aber das finde ich schon auch.
Ich weiß nicht, funny, ab wann man so in Korea Auto fahren darf.
Ja, gut, mit einem verletzten Auge. Oder, also, das war ja schon.
Ob die anderen das können.
Ach so, genau. Das weiß ich auch. Ich weiß nicht, wie alt die sein sollen. Ich meine, Highschool ist schon eher so 17, 18, schätze ich die. Sollen die in der Serie sein? Die SchauspielerInnen sind ja, wie gesagt, eher so Anfang 20.
Also in den USA darf man da, glaube ich, ab 16 schon fahren.
Stimmt. Ja. Vielleicht können sie es einfach nicht, genau. Weil er kam ja schon aus dem Krankenhaus raus und hatte dann eben diese Augenklappe und fährt dann noch so Auto. Kann eigentlich nicht so viel dreidimensional erkennen, aber ja. Also auch eine coole Szene da in diesem Irrgarten irgendwie, wo alle die Technik spielt verrückt und dann werden sie aufgespießt, Final Destination-mäßig von diesen Sachen, die auf sie runterfallen und so. Mhm. Ist eine tolle Serie. Ja. Also, jetzt müssen wir warten. Ich meine, ich warte ja immer noch auch, apropos Highschool-Serien, auf die zweite Staffel von All of Us Are Dead. Eigentlich habe ich überlegt, nochmal anzufangen, die Serie, um zu prüfen, ob die wirklich so gut ist. Hast du da Interesse dran, Alex, All of Us Are Dead?
Gar nicht.
Also, weil es Zombie ist, oder?
Ja, genau. Aber ich wollte jetzt nochmal, Stefan, hast du noch Lust auf einen Hot-Tag von mir zum Rausschmeißen?
Ja.
Ist nicht so heiß, lauwarmer Tag, weil ich habe ja noch nicht so viele koreanische Serien gesehen. Aber If Wishes Could Kill ist meine lieblingskoreanische Serie.
Oh, ja. Das, ja, ich meine, ich muss drüber nachdenken. Ich habe viele Serien gesehen, aber so an super großen Serien-Highlights, wo ich sagen würde, wow, das ist super crazy gut, meine Lieblingsserie, würden, glaube ich, in den Top 10 nicht so viele koreanische Serien sein, weil ich tatsächlich immer finde, dann fehlt das gewisse etwas noch. Ich würde am ehesten sagen, dass ich LTNS, also Long Time No Sex, ziemlich gut fand. Und ein ganz anderes Genre. Und ich würde sagen, die zählt auf jeden Fall auch zu den besten Horror-Mystery-Serien. Aber ich fand auch Silent Sea damals, glaube ich, ganz gut. Aber auch da waren zu viele Defizite noch dran, glaube ich. Das haben wir auch zusammen besprochen. Mhm. Vor längerer Zeit. Ja, das kann sein, dass die Serie auf jeden Fall auch bei mir in die koreanische Top 10 oder Top 5 aufsteigt.
Ja, insgesamt natürlich nicht. Ich meine, es ist nur koreanisch.
Ja, genau, meine ich.
Ist klar.
Und du hast auch gesagt, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, dass du gar nicht so viele Horrorserien kennst, allgemein. Und,
ja.
Ja.
Ja, ich hab tatsächlich gesagt, es gibt nicht so viele. Also, aber ich meinte damit jetzt nicht als absolute Zahl, gibt schon einige mit Sicherheit. Ich wollte nur darauf hinaus, dass ich finde, dass, was Genres angeht, bestimmte Genres von TV-Serien, von Serien, schon sehr stark erforscht worden sind. Allen voran Comedy natürlich, Drama und Crime. Das sind, würde ich sagen, die Top-Seriengenres, die schon sehr stark erforscht sind. Und Horror, sage ich mal, eher zu den weniger erforschten Genres gehören. Vielleicht zu den sogar am wenigsten erforschten Genres.
Ich würd sogar die These vertreten, dass Serien aufgrund ihres langen Formats eigentlich nie so richtig trennscharf sind. Also, dass man jetzt sagen kann, es ist jetzt eine reine Horror-, eine reine Action-Serie, sondern Serien brauchen immer so einen gewissen Leerlauf und Verschnaufspunkte und so, solche Momente, dass es eigentlich wenig Serien gibt, die so, ja, wie du schon sagst, so rein Horror sind. Was soll das denn auch sein? Du willst ja nicht die ganze Zeit durchgepeitscht werden, wobei man sagen kann, dass Kyrigo schon relativ dicht ist. Jetzt habe ich Kyrigo gesagt, Kyrigo. Also, ich wünsche es gut, Kill schon relativ dicht ist, was jetzt so diesen Genre-Aspekt angeht, weil es eben so um Mystery und Horror und Schamanismus geht. So. Aber sonst würde ich sagen, dass Serien, die auf länger angelegt sind, immer auch irgendwie andere Momente brauchen, wie Charakterentwicklung, Liebesgeschichten und so weiter. Hat das vielleicht damit ein bisschen was zu tun?
Ja, also glaube ich gar nicht unbedingt. Ich meine, klar, also ich meine, Serie und Filme miteinander vergleichen ist ja sowieso auch quatschig, weil Serien auch ganz anders funktionieren können und dürfen und was in einem funktioniert, kann im anderen vielleicht nicht funktionieren. Also eine Sitcom als Film würde das gehen, vielleicht. Und trennscharfe Genres ist natürlich, also Genre-Reinform ist klar, was soll das sein? Also über die Feinheiten will ich jetzt gar nicht, da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus, das ist mir jetzt zu erbsenzählerisch. Ich weiß, worauf du hinaus willst, das ist klar. Aber können wir mit Horror in Serien irgendwie, ich glaube, da kann man noch viel, viel mehr mit arbeiten. Eigentlich will ich nur darauf hinaus.
Ja, das stimmt.
Das muss natürlich jetzt nicht reiner, also ich brauche jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, wenn ich an irgendwie fällt mir jetzt gerade ein koreanisches Horrorbeispiel ein, was einen sehr oppressiven Ton hat. Auf die Schnelle.
Eine Serie oder ein Film?
Nee, ein Film.
Gunjam oder The Wailing oder Tale of Two Sisters.
Ach, Gunjam, ja gut, Gunjam ist ja so von Footage-Ding irgendwie so. Tale of Two Sisters. Ja, Tale of Two Sisters könnte als Serie sowas in der Art so ein bisschen, das ist ja fast schon so ein bisschen
Mystery.
So, ja, das ist ja also
Mystery,
so
eine Family-Drama.
Genau, da denke ich jetzt an sowas wie Mark Flanagans Serien, sowas.
Naja.
Das könnte ich mir aus Korea auch vorstellen, in so einer Art und Weise. Easy, würde gehen, klar. Aber ich meine jetzt irgendwie so einen sehr düsteren, oppressiven Horror, der eine sehr verstörende Atmosphäre hat, als Serie. Ja, das will man jetzt vielleicht nicht unbedingt sehen. Natürlich hast du recht, If Wishes Could Kill hat phasenweise schon sehr düsteren Horror, aber ist auch die größtenteils sehr aufgelockert. Also hat sehr viel Humor, hat sehr viel Leichtigkeit. Hat
diese Verfolgungsszene zum Beispiel.
Natürlich, aber es hat auch sehr viel Witz und sehr viel diese dumme Musik halt, habe ich jetzt schon noch tausendmal gesagt und so. Also, ja.
Auf jeden Fall sind wir nicht so ernüchtert, wie wir aus Lightshop rausgegangen sind in unserer Besprechung. Lightshop hatte nämlich auch für mich sehr großes Potenzial, weil es ja auch zu diesem großen Kung Full Universe irgendwie so ein bisschen dazugehört, zu diesem großen Webtoon Universe und ich ja auch Dings ganz toll fand hier, Moving. Aber Lightshop hat mich am Ende todesgenervt wegen diesen Drama-Elementen. Und ich ja, glaube ich, auch. Und hat aber andererseits auch mit so tollem Horror angefangen, also mit so wirklich Grusel.
Aber Szenen. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ich würde Lightshop nicht als Horrorserie bezeichnen.
Nee, gar nicht. Aber hatte so eher als, ich meine, gut, das ist jetzt wirklich haarspalterisch, aber so, wenn man sagt so Grusel, Mystery, schaurig irgendwie, das ist alles für mich auch nicht Horror, weil Horror hat für mich schon so dieses, was du gemeint hast.
Nee, wenn du mich jetzt so fragst, ach, was machen wir überhaupt noch? Nee, ist schon eine Horrorserie. Das ist schon Horror. Nee, das ist schon, wenn du mit dem Geist und so am Ende, das ist schon eine Horrorserie. Doch, doch. Doch, doch. Doch.
Okay, mit diesem
ihr seht es gerade nicht, aber ich blicke nachdenklich.
Ja, genau. Kraulich, so, das ist jetzt der Fade-Out. Also, schaut euch, gut, ihr habt euch Kirigo, Fishes Could Kill, schon angesehen. Ja.
Eine Sache wollte ich noch sagen.
Mhm. Ja?
Ich finde auch das Branding gut von Fishes Could Kill. Da sehe ich auch ein bisschen Marketingpotenzial noch.
Wie das Branding?
Also ja, so dieses, die
School Ghost.
Die betenden Hände und dieses das Jingle und so. Jetzt natürlich nicht Squid Game Level Marketing Branding, aber so ein bisschen fand ich das auch catchy.
Mhm.
Das ist ein bisschen
Massen. Und die App gibt es ja auch. Ich habe sie mir runtergeladen.
Ja,
aber
find ich gut.
Sie ist sehr nutzlos. Sie macht eigentlich nur, sie hat diesen Sound halt und dann kann
sie
man
ist
da.
Nutzlos. Ich habe mir was gewünscht, das ist nicht in Erfüllung gegangen.
Nein, aber ich finde so, die hat so keinen. Da ist so nicht keine Idee drin, weil du kannst diese App benutzen, dann drückst du auf quasi, ich wünsche mir jetzt was, dann kommst du quasi auch in dieses Menü mit diesem roten Button da in der Mitte oder der Button, der dann irgendwie rot leuchtet außenrum und so. Dann drückst du da drauf, nimmst ein Video auf, habe ich auch gemacht, kann ich auf Instagram anschauen und dann wird das Video in deiner Mediathek gespeichert und das war's. Also, aber es wird auch gespeichert, aber ohne irgendwie so einen coolen Filter oder so. Das wird nur gespeichert als normales Video. Das heißt, du kannst die App einfach benutzen, um mal zu filmen. Ja. Also ein bisschen witzlos, finde ich. Ja. Okay. Also schaut gerne mal im Kinokorea Filmclub vorbei. Da könnt ihr mitdiskutieren. Mhm. Als nächstes schauen wir den Film Burning. Mhm. Am 17.05. Und klickt da gerne mal vorbei. Wie gesagt, es kostet weniger als ein Eis Americano im Monat, nämlich 3 bis 5 Euro. Würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet, das Projekt Kinokorea. Und in diesem Sinne, ja, hört auch gerne beim Swore Radio vorbei. Da geht Alex jetzt wieder hin und wartet dort auf die nächste Aufnahme.
Juhu.
Und vielen Dank fürs Anhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Thank you for everyone. Thanks for coming. 감사합니다. 밤이 늦었으니 집으로 돌아갑시다. 감사합니다. Let's go home.
Thank you.